verwirrt. Die Märchensammlung und mehr. Japanische Märchen. Der Abt des Klosters Yakushi. Bei Nara auf der Straße nach Osaka liegt ein altes Kloster, das heute allgemein unter dem Namen Nishinokyo bekannt ist, obgleich sein alter wirklicher Name Yakushi-ji ist. Einst war in diesem Kloster ein frommer, gottesfürchtiger Abt, der sich bemühte, durch seinen Lebenswandel allen ein gutes Beispiel zu geben. Er sammelte keine Reichtümer an, sondern verteilte die dem Kloster gemachten Geschenke und Gaben wieder an die Armen und behielt keinen Sen für sich. So hoffte er, wenn seine Todesstunde nahe, als gerechter Diener in Buddhas Paradies einziehen zu können. Als aber diese Stunde kam und er Gott gegeben des Boten Buddhas harrte, der ihn abrufen sollte, da sah er nicht diesen, sondern einen feurigen Wagen nahen, der von allerlei buntfarbigen Höllengeistern gezogen wurde. Der Abt war aufs tiefste erschrocken und bat um Auskunft, was er, der sich keines Unrechts bewusst war, Böses begangen habe. Da anstatt Buddhas Bote Diener der Hölle kam, die Antwort lautete: Du hast vor vielen Jahren einen Maß Reis aus dem Klostereigentum für dich entnommen und bis heute noch nicht zurückgegeben. Dieser Sünde wegen harre deiner der Hölle. Der Abt bat ihm nur Zeit zu gönnen, diese von ihm längst vergessene Schuld, der er keine Bedeutung beigelegt hatte, tilgen zu können. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Er rief hierauf alle Klosterbrüder und Schüler des Klosters an seinem Lager, erzählte ihnen die Gefahr, in der er wegen der geringen, unbedachten Schuld geschwebt habe, und sagte: Nehmet all meine geringe Habe, veräußert sie und gebet den Erlös zum Klostergute, auf dass meine Schuld getilgt werde und ich in Frieden sterben kann. Euch alle aber ermahne ich, lasst diese Lehre nie aus eurem Herzen verschwinden. Denn wenn mir schon ein einziges Maß Reis wegen die Hölle droht, wie mag es denen erst ergehen, die sich bewusst am Klostergute vergreifen und Reichtümer zur Lust und zum Wohlleben aufsammeln. Nachdem er dies gesagt hatte, legte er sich zurück, seine Lippen murmelten: Der Friedensbote naht, Namita Butsu, heiliger Buddha, hilf. Ein Lächeln verklärte sein Gesicht. Er war tot, eingegangen in das Paradies als getreuer Diener des Herrn. List geht über Gewalt. Vor vielen, vielen Jahren lebte einmal ein Holzfäller. Der ging stets in den Wald, um Bäume zu fällen. Als er einmal wieder im Walde war, hörte er plötzlich ein dumpfes Brüllen, das von einem wilden Tiere zu kommen schien. Vor allem Angst kletterte er auf einen Baum und versteckte sich dort. Da das Brüllen andauerte, aber nicht näher kam, so packte ihn die Neugierde, zu sehen, woher es komme. Er kletterte also wieder von dem Baum und schlich sich zu der Gegend hin, aus dem das Brüllen erscholl. So kam er immer näher und sah endlich eine Raubtierfalle, in der sich ein Tiger gefangen hatte, der sich vergeblich bemühte, wieder freizukommen und ein wütendes Brüllen ausstieß. Als dieser den Holzfäller bemerkte, rief er ihm zu: »Was gaffst du mich an? Mach mich lieber frei, und ich zeig dir einen Platz, wo viele Reichtümer verborgen sind.« »Dass ich dumm wäre«, entgegnete der Mann, »bist du frei, so frisst du mich auf.« »Wenn du mich befreist, tue ich dir sicherlich nichts«, versicherte der Tiger und gab so viele schöne, guten Worte, dass der Holzfäller sich bereden ließ und den Tiger befreite. Kaum war dieser frei, so dehnte und streckte er sich, dann sah er seinen Befreier eine Weile an und sagte: »Seit gestern steckte ich in dieser Falle und habe daher einen solchen Riesenhunger, dass ich dich fressen will. Was brauchst du Reichtümer? Einmal musst du doch sterben, und wenn ich dich fresse, erspare ich dir die Kosten des Begräbnisses.« »Hältst du dein Wort? Ist das deine Dankbarkeit?« rief der Holzfäller. »Ach was«, sprach der Tiger, »mit leerem Magen fühlt man keine Dankbarkeit. Erst muss ich meinen Hunger gestillt haben.« So stritten sich die beiden eine Zeit lang. Da kam ein munterer Hase angesprungen, hörte den Streit und fragte, warum der Tiger den Mann fressen wolle. »Ganz recht, alter Onkel«, sagte da der Hase, »verspeise den Mann mit gutem Appetit, wenn er so dumm war, euch zu befreien. Denn bei euch Großen kommt immer zuerst der Magen und dann alles andere.« »Aber was sehe ich? Aus diesem Dinge konntet ihr euch bei eurer Stärke nicht selbst befreien?« sprach der Hase ganz erstaunt weiter, indem er die Falle betrachtete. Ich glaube, alter Onkel, ihr flunkert. Ich flunkern? Rief ärgerlich werdend der Tiger und rannte wieder in die Falle, dem Hasen zeigend, wie er gefangen wurde. Seht, so ging ich, ohne zu beachten, was es ist, hier in die Falle. Schön, schön, nun möchte ich aber auch gerne sehen, wie es der Mensch gemacht hat, euch zu befreien. Werter Onkel, lachte der Hase, sprang auf die Falle, löste flink den Riegel, so dass die Falle sich schloss und der Tiger wieder gefangen war. So, sagte der Hase zum Holzfäller, wenn es euch nun beliebt, den alten Sünder da drinnen wieder zu befreien, mag er euch wohl mit vollem Recht verspeisen. Ich aber will nicht dabei sein. So sprechend machte er ein Männchen und sprang lustig in den Wald hinein. Der Holzfäller, froh sein Leben gerettet zu sehen, hütete sich natürlich, den Tiger zum zweiten Mal zu befreien und eilte frohgemut zu seiner Arbeitsstätte zurück, verfolgt von dem wütenden Gebrüll des überlisteten alten Räubers. So kommt man mit List weiter als mit Gewalt, und wer mehr seinem Magen folgt als seinem Verstande, geht meistens zugrunde. Die Kröte von Osaka und die von Kyoto. In Kyoto wohnte einmal eine Kröte, die sehr reich und gelehrt war. Einmal hörte sie von Naniwa und den dortigen Kunstschätzen sprechen, und sie bekam den Wunsch, diese einmal zu sehen. Eines schönen Frühlingtages machte sie sich denn auch auf die Reise, die sich aber zu Fuß unternahm, weil man bei einer Fußreise mehr sehen und erfahren kann. So wanderte sie denn von Kyoto den Weg entlang, der nach Osaka führt, und kam über Miyoshin und Yamasaki bei Hishikaido, wo der berühmte Berg Tenno ist, über den der Weg führt. Da der Tennoyama in der Mitte zwischen Kyoto und Osaka liegt, so beschloss die Kröte, als sie mehr Mühe und Not die Berghöhe erklettert hatte, Rast zu machen. Nun wohnte aber auch in Osaka eine Kröte, die zur gleichen Zeit den Wunsch hatte, Kyoto zu sehen. Auch diese machte sich auf den Weg und kam nach vieler Mühe über Tokatsuki ebenfalls auf den Gipfel der Tennoyama an, wo sie mit ihrer Kollegin aus Osaka zusammentraf. Beide Kröten begrüßten sich, wie es bei solchen hohen Herrschaften üblich ist, mit vielen Verbeugungen und besprachen ihre Reisen. Schließlich sagten sie, wir haben hier erst die Hälfte unserer Reise hinter uns und die andere Hälfte noch vor uns, aber unsere Beine und Hüften schmerzen und uns drückt uns nieder. Da wir von hier Osaka und Kyoto sehen können, so wollen wir uns auf unsere 5 Zehen stellen und jeder den Ort betrachten, wo wir hin wollten. Auf diese Weise vermeiden wir weitere Anstrengungen und Schmerzen. So taten sie. Die Kröte von Osaka wendete den Kopf nach Kyoto, die von Kyoto nach Osaka. Dann richteten sie sich wieder auf ihre Hinterfüße auf und betrachteten aufmerksam die betreffende Stadt. Da nun aber die Kröte ihre Augen oben auf dem Kopfe haben, woran die beiden nicht dachten, so schauten sie, wenn sie sich emporrichteten, stets rückwärts. Und so kam es, dass die Kröte von Osaka nicht Kyoto, sondern Osaka und die andere gleichfalls nicht Osaka, sondern Kyoto saß. Jede also die Stadt, von der sie hergekommen war. Als sie genug geschaut hatten, sagt die Kröte von Kyoto, ich habe gehört, dass Osaka eine berühmte Kunststadt sein soll, aber ich sehe, sie ist gar nicht anders als Kyoto. Da ist es besser, gleich heimzukehren. Auch die Kröte von Osaka sagte, indem sie eine verächtliche Grimasse schnitt, und ich hörte, dass die Hauptstadt die schönste Stadt des Landes sei und einer Blume gleiche. Jetzt sehe ich aber, dass sie vollständig Osaka gleicht. Da kehre ich auch um und gehe heim. Sie begrüßten sich gegenseitig zum Abschied und gingen eine jede in ihre Heimatstadt zurück. Wir können an diesem Beispiel lernen, dass oft ein falsches Urteil gefällt wird, weil man seine Augen nicht richtig benutzt und nicht weiß, wo man sie hat. Daher ergeht es vielen Menschen so wie diesen Kröten. Der Affe und der Sake. Es wollte einmal ein Jäger einen Affen fangen. Da aber die Affen sehr schlaue Tiere sind, gelang es ihm lange Zeit nicht, einen zu fangen. Da fiel ihm plötzlich eine List ein. Er nahm eine große Schüssel, füllte sie bis oben an mit Sake und stellte sie etwas entfernt vom Rande des Waldes auf. Der Affe hatte hinter den Blättern eines Baumes versteckt dem Jäger zugeschaut, und als dieser sich entfernt hatte, sprang er vom Baume und wollte sehen, was in der Schüssel sei. Er roch, dass es Sake sei. »Aha«, dachte er, »ich soll den Sake trinken, und wenn ich betrunken bin, will mich der Jäger fangen. Aber ich bin klüger, als er denkt, und werde von dem Sake nichts trinken.« Damit ging er zurück, blieb aber nach einem Weilchen stehen, denn das Sake roch doch so lieblich und verführerisch. »Was kann es schaden?« setzte er sein Selbstgespräch fort. »Wenn ich nur davon nippe und einen Tropfen genieße, das macht noch lange nicht betrunken. Nur vorsichtig muss ich sein und darf nicht zu viel trinken.« Zögernd ging er wieder zurück und näherte sich der Schüssel. Dann schlürfte er einige Tropfen, die ihm recht gut schmeckten. »Ein wenig mehr kann nichts schaden«, dachte er weiter und nahm wieder einige Tropfen zu sich. »Ah, wie das wohltut«, sprach er mit dem Sake liebäugelnd. »Nur noch einen kräftigen Schluck, dann aber sei es genug und fort von hier.« Er nahm nun einen recht großen Schluck und lief dann zum Walde zurück, aber am Rande blieb er stehen. »Noch bin ich nicht betrunken«, meinte er, »und ich merke nichts weiter als ein angenehmes Wohlgefühl. Zu stark scheint mir also der Sake nicht zu sein, oder ich kann mehr vertragen, als ich dachte. Übrigens habe ich ja auch fast gar nichts getrunken. Die Schüssel ist noch nahezu voll. Also schnell nochmals hin und einen guten Zug getan.« Auch dies geschah, aber der Zug war so kräftig, dass nur noch ein kleiner Rest in der Schüssel blieb, den der Affe überlegen betrachtete und schließlich auch noch leerte. »Denn dieser kleine Rest«, so philosophierte er, »macht jetzt auch nichts mehr aus.« So war die Schüssel leer geworden, aber Kopf und Wangen des Affen waren voll. Er konnte den Wald nicht mehr erkennen und wurde sehr müde. Er nahm daher die Schüssel, stülpte sie um und legte sie unter seinem Kopf. Dann schlief er ein, indem er noch dachte, »Was mag wohl aus dieser Geschichte jetzt werden?« Kaum war er eingeschlafen, so kam der Jäger, band ihn und trug ihn nach Hause. Als der Affe ausgeschlafen hatte, fand er sich in einem Käfig und hatte fürchterliche Schmerzen im Schädel. So geht es, wenn man lüstern ist und sich nicht zu beherrschen weiß. Wer am Sake riecht, trinkt ihn dann auch. Die Auster. Auf dem Meeresgrund lebte einmal eine Auster. Diese hatte wie alle Austern sehr starke Schalen, die sie, wenn ein verdächtiges Geräusch ertönte, jedes Mal fest schloss. Denn dann konnte ihr, wie sie glaubte, nie etwas Böses geschehen. Die Fische im Meere beneideten sie deshalb und sagten zu ihr, »Frau Auster, ihr habt eine schöne Festung. Wenn ihr sie schließt, seid ihr sicher und könnt daher ein recht schönes Wohlleben führen.« »Es ist nicht weit her«, erwiderte die Auster bescheiden, aber mit Stolz. »Wenn ich auch vor äußerer Gefahr sicher bin, so bin ich doch nicht ohne Not, denn es ist gar zu langweilig, das Leben.« In diesem Augenblick gab es unter den Fischen eine große Unruhe und das Wasser wurde aufgerührt. Flugs schloss die Auster ihre Schale und dachte, »Ach, die armen Fische! Jedenfalls ist da wieder ein Netz oder eine Angel. Ich bin nur froh, dass ich in meiner Schale sicher bin.« »Ja, ja, man muss stets vorsichtig sein.« Die Auster verhielt sich ganz ruhig, nachdem das Geräusch verstummt war, wollte sie sehen, was geschehen sei, und öffnete vorsichtig die Schale. Aber oh Schreck, an ihrer Schale hing ein Zettel, auf dem stand, »Diese Auster kostet 2 Sen.« Sie befand sich auf dem Ladentisch eines Fischhändlers. Hieraus kann man lernen, sich nie in Sicherheit zu wiegen und nie vor einer Gefahr die Augen zu schließen. Der Sperling mit abgeschnittener Zunge. Es lebte einmal ein altes Ehepaar. Der Mann war stets mitleidsvoll und erbarmte sich der Tiere. Er war ruhig und nie unzufrieden. Seine Frau war gerade das Gegenteil von ihm. Habgierig, unzufrieden und rachsüchtig. Eines Tages fand der Mann im Garten einen jungen Sperling, der sich einen Flügel gebrochen hatte und deshalb nicht weiter fliegen konnte. Dem Mann dauerte das arme Tierchen. Er nahm es daher vom Boden auf und trug es behutsam in sein Haus. Dort verband er den verletzten Flügel und bettete den Sperling in einen Vogelkorb, den er mit Watte ausgepolstert hatte. Dank der sorgsamen Pflege, die der Mann dem Sperling angedeihen ließ, heilte der Flügel recht schnell und bald konnte das Tierchen wieder fliegen. Einige Tage später ging der Mann frühmorgens in den Wald, um trockene Äste und Laub zu sammeln, damit er Feuerungsmaterial habe. Dies tat der Mann sonst täglich, hatte es aber während der Pflege des Sperlings ganz vergessen, so dass er, als er sah, dass es dem Vogel besser gehe, sich endlich wieder auf den Weg machte. Er hatte aber dem Sperling kein Futter hingesetzt, weil er glaubte, bald wieder zurück zu sein. Den Sperling hungerte nun, und um Nahrung zu suchen, hüpfte er aus dem Körbchen und eilte vor das Haus, wo die Frau des Mannes sich gerade einen dicken Stärkekleister zurechtgemacht hatte. Den Kleister sehen und seinen Hunger stillen war eins, aber die Alte kam gerade hinzu, als er sich der Sperling schmecken ließ. Wütend darüber lief die Frau ins Haus, holte eine Schere, dann ergriff sie den Sperling, schnitt ihm die Zunge ab und ließ ihn fliegen, indem sie ihm nachrief: »Warte, ich will dich lehren, fremder Leute Kleister zu fressen.« Der Sperling flog schnell davon und war bald im nahen Walde verschwunden. Als der Mann mit seinem Holzlast zurückkam und die Alte, noch immer wütend, ihm erzählte, dass der Sperling von ihrem Kleister genascht und sie ihm zur Strafe dafür die Zunge abgeschnitten habe, da ward er sehr betrübt, setzte seine Holzlast nieder und ging fort, um das arme Tierchen zu suchen. Er wanderte lange Zeit von Dorf zu Dorf, indem er überall fragte: »Habt ihr nicht einen Sperling mit abgeschnittener Zunge gesehen?« Aber niemand hatte ihn gesehen, niemand konnte Auskunft geben. Endlich kam er an ein dichtes Gebüsch, vor dem ein hübscher kleiner Sperling wartete, der, als er den alten Mann sah, ihm entgegenhüpfte und sich verneigte. »Ich bin der Sohn des Sperlings, den du gepflegt hast«, sagte er. »Ich habe beobachtet, dass du meinen Vater suchst. Sei beruhigt, mein Vater ist gesund heimgekommen und erwartet dich. Ich bin dir entgegengekommen, um dich zu erwarten und in unser Haus zu geleiten. Also bitte, komm und folge mir.« Da war der Mann von Herzen froh und folgte freudig dem voranhüpfenden Sperling. Nach einem Weilchen kamen sie an ein großes, schönes Haus, in dem viele, viele Sperlinge versammelt waren, darunter jener Sperling, den der Alte gepflegt hatte. Dieser lud ihn freundlich ein, näher zu treten, und ließ ihn Platz nehmen. Er sagte: »Dir braven Manne zu Ehren habe ich das heutige Fest veranstaltet. Nun iss und trink und lass es dir wohl sein. Ich werde dir zeigen, dass auch ein Sperling dankbar sein kann.« Als der Alte Platz genommen hatte, wurden ihm gebackene Fische, Fleisch, Kuchen und allerlei Leckerbissen vorgesetzt, so viel und so schön und gut, wie er noch nie in seinem Leben gesehen, wie wenig er denn gegessen hatte. Dazu wurde eine herrliche Musik gemacht und muntere Sperlingsweibchen und Sperlingfräulein führten einen kunstvollen Tanz auf. Kurz, der alte Mann kam aus dem Staunen gar nicht heraus und glaubte im Himmel zu sein. So schön erschien ihm dies alles. Ihm, der bisher zwar nicht gehungert, wohl aber kümmerlich in Not und Sorge gelebt hatte. Zum großen Leidwesen aller ging auch dieses schöne Fest, wie alles in der Welt, einmal zu Ende. Und der Mann verabschiedete sich unter vielen Dankesworten von den gastfreundlichen und dankbaren Sperlingen. Der Sperling aber, den der Mann gepflegt hatte, führte ihn noch in ein Zimmer und zeigte ihm zwei Lackkästchen, der eine groß, der andere klein, und sagte ihm: »Damit du nicht leer nach Hause kommst, wähle dir einen dieser beiden Kästen zur Erinnerung an mich.« Der Alte dachte, den Großen zu nehmen wäre unbescheiden. Auch bin ich alt und schwach und kann den Kleinen besser tragen. Also wählte er den kleinen Kasten und nahm ihn auf den Rücken, indem er dem Sperling nochmals für alles Gute und Schöne, das er gesehen und genossen hatte, bestens dankte. Der Sperling begleitete ihn noch ein Stückchen Wegs, und als er sich von dem alten Mann am Rande des Waldes verabschiedete, warnte er ihn, unterwegs den Kasten zu öffnen. Er dürfe ihn erst zu Hause öffnen. Der Alte versprach es, während er nun seines Weges dahinschritt. Wurde der Kasten auf seinem Rücken immer schwerer, so dass er ihn kaum zu tragen vermochte und mehrmals in Versuchung kam, ihn abzusetzen und zu sehen, was da drinnen sei. Aber er gedachte der Warnung des Sperlings und schritt tapfer weiter, bis er endlich ganz schön erschöpft bei seinem Hause ankam. Er empfing ihn seine Frau mit Scheltworten und hieß ihn ein Nichtstuer und Herumtreiber. Als der Mann ihr aber erzählte, wie es ihm ergangen sei, da wurde sie sehr neugierig und beide öffneten den Kasten. Man denke sich die Freude. Der Kasten war bis oben an mit Gold und Edelstein und kostbaren Dingen gefüllt. Nun hatte alle Not ein Ende. Der Alte musste nochmals sein Erlebnis ganz genau erzählen. Als die Frau hörte, dass er von den beiden Kästen den kleineren gewählt habe, da wurde sie ganz bleich vor Ärger und Wut und schrie den Alten an: »Du bist und bleibst ein dummer Kerl. Nein, solche grenzenlose Dummheit ist mir noch nie vorgekommen. Einen kleinen Kasten zu nehmen, wenn du einen großen erhalten kannst, Gleich trägst du den Kasten zurück und holst den größeren. Dann wäre ich wirklich dumm, erwiderte der Alte. Das, was wir jetzt haben, reicht für unser Leben aus. Ja, es ist mehr als zu viel. Was sollen wir mit noch größerem Reichtum? Ich bin vollständig zufrieden und glücklich. Da wurde die Frau noch böser und rief, dann sei du es. Ich will aber den großen Kasten unbedingt haben und werde ihn mir selbst holen. Kaum hatte sie dieses gesagt, da war sie schon zum Hause hinaus und auf dem Weg zum Sperlingsheim. Am Gebüsch angekommen, stand wieder der kleine Sperling da. »Führe mich zu deinem Vater«, herrschte sie ihn an. »Komm«, erwiderte kurz der Sperling und hüpfte voran. Im Sperlingsheim waren nur noch wenige Sperlinge anwesend. Der Sperling, dem die Frau die Zunge abgeschnitten hatte, empfing die Frau und sagte zu ihr, »Ich weiß schon, warum du kommst, doch erst setze dich und erhole dich von deinem Wege.« Sie wurde ins Haus geführt und musste sich setzen. Dann brachte man ihr allerlei Essen und Getränke in geschlossenen Schüsseln. Als sie lüstern den Deckel von der ersten Schüssel hob, da sprang ein Frosch heraus. Da machte sie sich an die anderen Schüsseln. Denn jeder war irgendein Untier, wie Kröten, Schlangen und dergleichen verborgen. Und in den Trinkgefäßen war übel riechendes Wasser, so dass sie sich mit Ekel und Entsetzen abwenden und hungrig aufstehen musste. Hierauf wurde sie in das Zimmer geführt, wo wieder zwei Kästen standen, der eine groß, der andere klein. Ohne lange zu warten, ergriff sie den großen Kasten, nahm ihn auf den Rücken und eilte davon. Der Sperling rief ihr noch nach, »Öffne den Kasten nicht unterwegs!« schon gut«, schrie die Alte zurück, ohne sich aufzuhalten, denn sie konnte ihre Begierde gar nicht verbergen. Auf der Hälfte des Weges plagte sie die Neugier. Sie musste unbedingt wissen, wie viel in dem Kasten sei. Ihre Neugierde und Habsucht ließen es nicht zu, dass sie wartete, bis sie daheim war. An einer lichten Stelle im Walde setzte sie den Kasten ab und vor Aufregung zitternd hob sie den Deckel ab, um über den Reichtum herzufallen. Aber mit furchtbarem Getöse flog ihr der Deckel aus den Händen und dem Kasten entstiegen eine Unzahl schrecklicher Gestalten, Gespenster, Geister, Teufel und Drachen und bedrohten die Frau, die vor Schreck auf den Rücken fiel, dann aber emporsprang und schreiend davonlief. Die Schar der dem Kasten entsprungenen fürchterlichen Gestalten mit Gebrüll hinter ihr her. Die Frau lief, was sie laufen konnte. Sie hielt sich dabei die Ohren zu, um das entsetzliche Gebrüll nicht zu hören. Und jeden Augenblick glaubte sie, die Krallen eines der Ungetümer im Nacken zu fühlen. So rannte sie durch den Wald, stieß an Bäume und zerschlug sich die Stirne, während die Zweige sie ins Gesicht peitschten und die Dornen ihre Kleider, Füße und Hände zerrissen. Erst am Waldesrande wurde das Getöse leiser und verstummte endlich ganz, als sie erschöpft, zerschunden und zerschlagen vor ihrem Hause ankam, wo sie ohne Besinnung zusammenfiel. Ihr Mann kam heraus, trug sie ins Haus und pflegte sie. Als sie endlich wieder die Augen aufschlug und gesund wurde, da war sie ganz umgewandelt. Sie war still, geduldig und sagte kein böses Wort mehr. Darüber freute sich der Mann sehr und lebte mit seiner jetzt braven Frau noch viele, viele lange Jahre, während deren beiden von ihrem Reichtum den Armen abgaben und Freunde und Beschützer der Tierwelt wurden. Die Vögel und Tiere des Waldes kamen jetzt immer gern zu Hause der alten Leute und fürchteten sich nicht mehr vor der bösen Frau, die nun vollständig von ihrer bösen Leidenschaften befreit war und den Tieren gern Futter streute. So erwies sich ein Sperling dankbar und besserte die Frau, die ihm die Zunge abgeschnitten hatte, durch den furchtbaren Schreck, den sie nie vergaß.
Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Rabbit, die Märchensammlung und mehr.